Herzlich willkommen zur 57. Folge des Mana-Entzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche und startet ein wunderschönes Wochenende. Wir gehen in die Startphase und heute habe ich keine gewöhnliche Umfrage mit dabei, denn heute geht es um die CommandCon. Gleich werdet ihr zur Hauptphase Dominik Meyer ein Interview von mir mit ihm quasi anhören oder anschauen. Und ja, ich will ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich fand es nämlich wirklich sehr, sehr schön. Und zwar hatte ich nämlich ich war auf der CommandCon Fürth am 11. und 12. November und hatte noch gar keine Idee, was eigentlich passieren wird. Also ich hatte eigentlich vorgehabt, einfach mal hinzugehen. Ich habe ja den Podcast gestartet. Vielleicht treffe ich ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das wäre schon eigentlich schon das Beste gewesen, was es hätte passieren können für mich. Und über die Zeit hinweg hatte ich ein bisschen Kontakt mit Alex, also der Alex von Die Commanderschmiede, der jetzt auch schon in der 55. Folge dabei war. Und hatte mit dem ein bisschen hinhergeschrieben und hatte dann von Cookies and Milk, das ist im Prinzip der Instagram-Account von der CommandCon Fürth, ein bisschen Kontakt. Und wurde gefragt, ob ich nicht abends an dem ersten Tag, an dem Samstag, am 11. November, nicht eine Precon-Runde spielen will mit anderen Creatoren. Ich so, ja, warum eigentlich nicht? Es hat sich dann herausgestellt, dass Alex das Ganze ein bisschen angestoßen hat, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hatte dann die Chance, mit Freddy von Commander Compass und Dominik Meyer und eben Alex Commander spielen zu können mit den neuen Precons. War super cool. Hat mich auch mega geflasht. Ich hatte damit auch nicht gerechnet, dass sowas kommt. Und jetzt, wie es dazu kam, dass ich Dominik Meyer interviewen durfte, super witzige Geschichte. Eigentlich ist es nicht witzig. Ben Meyer hätte zur CommandCon Fürth kommen sollen. Der hat leider krankheitsbedingt abgesagt. Ich hoffe, inzwischen ist er wieder gesund. Und dann hat mich der Alex von der CommandCon, der das Ganze organisiert, so ein bisschen angerufen und gefragt, ob ich nicht Dominik Meyer interviewen wollen würde für meinen Podcast. Ich würde auch die Aufnahmen bekommen. Und ich so, ja, warum eigentlich nicht? Ich hatte durch ein paar Openings allerdings gerade auch ein bisschen Zeitverzug. Also es war zeitlich schon sehr, sehr voll bei mir. Ich habe die ganze Woche eigentlich abends immer gesessen und editiert. Und dachte mir, naja, warum nicht die Gelegenheit beim Schaufel packen? Nur unter extrem hohem Druck tun ja auch Diamanten entstehen Diamanten so rum. Und ja, es war wunderbar. Ich habe dann mich vorbereitet und ein bisschen weiter recherchiert. Ja, und so kam ich zu diesem Interview. Und das möchte ich euch jetzt quasi hiermit zeigen oder beziehungsweise abspielen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das machen durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn die Audioqualität vielleicht nicht ganz, ganz super gut ist, wie ihr es gewohnt seid, ich hatte natürlich dann nicht mein Podcaster-Mikrofon mit dabei, sondern hatte ein normales Gesangsmikrofon zum eben Aufnehmen der Audiospur natürlich gehabt, genauso wie Dominik Meyer. Und das war ein Raum, wo natürlich Couches waren, ein paar Tische, das heißt, da haben Leute auch Commander gespielt. Deswegen kann das sein, dass es halt nicht ganz so ohne Störgeräusche im Hintergrund läuft. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei, zumal ich ja auch Fragen aus der Community mitnehmen konnte. Ich habe ja im Discord dann die Frage gestellt, was würdet ihr gerne für Fragen Dominik mal herstellen? Und die wurden mir dann quasi alle zugetragen. Ich habe das zusammengefasst, habe noch ein bisschen vorher recherchiert und habe dann dieses Interview geführt. Und damit wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß. Und ja, bleibt nicht viel zu sagen. Dann viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zu einem Interview. Ich bin der Jakob vom Mana-Entzug-Podcast, mache einen Podcast über Commander und Magic und habe heute die Ehre, Dominik Meyer interviewen zu dürfen. Hallo.
Servus, hi.
Freut mich sehr. Ich habe auch Fragen aus meiner Community mitgenommen. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne erstmal dich ein bisschen besser kennenlernen noch so. Deswegen würde mich interessieren, wer bist du, was machst du und wie kommst du, dass du hier heute auf der CommandCon bist? Wahrscheinlich. Wissen es die meisten, aber mich würde es auch nochmal interessieren.
Ja, also ich bin Dominik, bin hier aus Nürnberg und illustriere seit 2020 für Magic. Mhm. Zendikar Rising war das erste Set, was dann rauskam. Und ich bin hier in der Gegend aufgewachsen und habe hier studiert und bin dann auch nach einigen Umwegen auch wieder hier gelandet.
Okay.
Und ich spiele gerne selber hier in der Gegend Magic, bin oft in der Taverne oder hier in meinem Ultra Comics und
Sehr cool, ja.
Nun ist es jetzt ja so, sehr wenig Menschen malen Bilder für Wizards of the Coast, für die Karten. Und da würde mich mal interessieren, wie ist so der Werdegang, wie hast du das geschafft, da reinzukommen, beziehungsweise was hast du vorher dann genau gemacht, dass das dazu gekommen ist?
Also, studiert habe ich hier in Nürnberg Design mit dem Fokus auf Film und Animation tatsächlich und Illustration. Und nach dem Studium bin ich dann erstmal so mit 3D und Game Art gestartet, zum Teil angestellt im Halbtagsjob, aber auch Vollzeit. Und das hat sich dann mit der Zeit einfach so ergeben, dass dann übers Internet hier und da Aufträge freiberuflicher Art rankamen. Und über die Zeit wurde das immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Okay. Und mit meinem Internetauftritt kam dann irgendwann tatsächlich auch Wizards auf mich zu und habe mich dann für Zendikar Rising dann gefragt. Was natürlich übelst geil war, weil ich selber schon saulang Magic spiele.
Okay.
Und das eigentlich schon so ein Traum war von mir, dass ich da irgendwann mal dabei sein darf. Und das hat dann auch geklappt und das war natürlich übelst geil.
Okay, also das heißt, du hast schon viel freiberufliche Arbeit gemacht. Hast du dir die Aufträge dann wahrscheinlich auch viele selber suchen müssen oder bietet man sich da an auf einer Plattform oder wie genau läuft das eigentlich?
Also das, ich weiß nicht, ob es da so eine Regel gibt, aber bei mir war es so, dass ich, ich habe halt auf Social Media meine Sachen geteilt.
Okay.
Da gibt es eine Seite, die heißt ArtStation, auf der sind, sagen wir mal, die professionellen Artists, laden da ihr Zeug hoch, so eine Portfolio-Seite.
Okay.
Und dort wurde ich dann recht oft angeschrieben, ob ich dann irgendwie für das ein oder andere Spiel oder für einen Film oder sowas mal mitarbeiten will. Okay. Und es gibt auch in Essen die Spiel.
Ah, stimmt, ja.
Und da bin ich eigentlich auch regelmäßig und rede mit den Verlagen und da kommt man dann ins Gespräch, ob vielleicht ein Projekt ansteht oder so.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem, dass man dann da so langsam reinschaut. Es steckt ja wahnsinnig viel Arbeit drin, dass man zu dem Punkt kommt. Gibt es denn bestimmte Vorbilder, die du hast, wenn du jetzt an die Kunst, die dich inspiriert auch manchmal, woraus du deine, deine Inspiration ziehst, sage ich jetzt einfach mal. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so einen Künstler habe, der mich ständig begleitet und ich immer inspiriert bin davon. Das ist so die Top 5, die sich aber jederzeit ändern.
Mhm.
Aber ich würde sagen, im Moment bin ich sehr stark inspiriert von Gustav Klimt oder Sargent oder Leyendecker. Das sind alle so Artists aus dem späten 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und die haben einfach in dieser Zeit viel mit Abstraktion gearbeitet und mit geometrischen Formen kombiniert mit plastischen Elementen und genau das versuche ich auch in meiner Arbeit irgendwie zu verbinden und deswegen komme ich immer wieder zu denen zurück, weil da finde ich immer was ich irgendwie extrem cool finde und das finde dann irgendwie auf Umwege dann wieder einen Weg in die eigene Arbeit.
Okay, das ist cool. Ich habe gelesen, dass dich Musik auch sehr inspiriert, auch für deine Kunst zum Zeichnen oder okay, hast du da bestimmte Künstler, die dir da besonders gut gefallen?
Also die Top-Band von mir ist definitiv Pink Floyd.
Okay, sehr gut.
Da kann man, egal wann man die anmacht, finde ich, da kommt immer irgendwas im Kopf zustande und irgendwie irgendwelche Bilder fangen an, sich irgendwie aufzutauchen und da kommt immer irgendwas Inspirierendes bei rum.
Ja.
Aber ich liebe es auch, Metal oder mal, was ich in Flames zum Beispiel liebe ich auch. Mhm. Oder wenn man so sphärische Musik ohne Gesang, so elektronische höre ich auch sehr gern. Mhm. Also es kommt ein bisschen darauf an, was ich gerade male. Wenn ich ein übelst episches irgendeine Battle-Scene malen soll, dann mache ich auch mal gern Two Steps from Hell an oder sowas.
Okay,
also es kommt einfach darauf an, dass das ein bisschen zum Thema passt.
Okay.
Und wenn es da kein Thema gibt und ich einfach nur so entspannen will und auf die Inspiration warte, dass die Muse küsst, dann mache ich einfach Sachen an, die mir natürlich einfach gerade Sinn danach steht.
Okay, sehr cool. Das finde ich jetzt ganz spannend, vor allem wenn du sagst, du verbindest die Musik dann auch so ein bisschen mit dem Stil, den du zeichnest. Das gefällt mir ziemlich gut. Jetzt bist du ja aktuell bei den Special Guests mit dabei. Du hast ja eine Karte der Special Guest gezeichnet, die jeden wahrscheinlich interessiert und jeder gerne drüber spricht oder auch gerne spielen würde oder gerne haben wollen würde. Mana Crypt.
Genau.
Und da würde mich jetzt mal interessieren, als Künstler weiß man, für welche Karte man zeichnet oder heißt es dann, du hast ein ungefähres Konzept, was du machen sollst und wie genau läuft das eigentlich so?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Okay. Bei Mana Crypt wusste ich es,
okay.
Weil wenn der Brief reinkommt, dann hat der Brief immer einen Namen.
Ah.
Und wenn es ein Reprint ist,
ist einfach.
Dann weiß man es.
Okay.
Wenn es eine neue Karte ist, dann ist es manchmal nicht so klar, weil der Name meistens ein Working Title ist und der ändert sich oft nochmal.
Okay.
Das bedeutet, es kann sein, dass die Karte, die man da denkt zu illustrieren, manchmal eine andere ist, aber sehr selten.
Okay. Und heißt es dann auch, du weißt dann auch nicht, was die Karte macht, du hast nur den Namen, oder?
Genau, also beim Reprint weiß man es natürlich, aber die neue Karte, die ist meistens nur umschrieben. Also
okay.
Da steht dann vielleicht drauf, dass Soldier Tokens entstehen.
Okay.
Das kriegt man vielleicht noch so mit.
Mhm.
Aber was die Karte genau macht, ist eigentlich nie Teil der Information.
Das finde ich extrem spannend, weil ich kann mir auch vorstellen, man hofft vielleicht manchmal drauf, hoffentlich wird es eine Mythic oder eine richtig gut gespielte Karte. Dann, ich meine, man hat ja auch so noch ein bisschen die Chance mit Artist Proof ein bisschen Geld noch zu verdienen, wenn ich richtig verstanden habe. Vielleicht magst du erklären, was Artist Proofs eigentlich genau sind.
Also es ist so, jeder Illustrator von jeder Karte bekommt so 50 Foil, 50 Non-Foil Versionen der Karte zugeschickt.
Okay.
Und der Unterschied zu normalen Karten ist, dass die hinten weiß sind.
Mhm.
Vorne unterscheiden sie sich eigentlich überhaupt nicht.
Okay.
Bei den Rares und Mythics sind unten dieser glitzernde Stamp nicht drauf.
Okay.
Aber ansonsten kann man es eigentlich nicht erkennen.
Mhm.
Fühlen sich auch genauso an. Haben die gleiche Größe, gleiche Materialität, sind nur hinten weiß und eben sehr limitiert. Die habe nur ich, deswegen sind die bei Sammlern sehr begehrt.
Okay.
Viele lassen sich hinten drauf noch eine Skizze oder ein kleines Bild draufmalen für Aufpreis.
Okay.
So kann man dann doch ganz gut noch ein sekundäres Einkommen durch die Artist Proofs generieren.
Super.
Das ist echt ziemlich cool.
Das hört sich ziemlich cool an. Aber es gibt einen Punkt, den ich spannend finde, und ich bin mir sicher, das ist ein bisschen kontrovers, oder ich glaube es zumindest zu wissen. Es gibt ja auch Karten, die du gemacht hast, die speziell für Arena gemacht sind. Also Alchemie-Karten.
Genau.
Da bekommt man keine Artist-Proofs, kann das sein?
Da bekommt man keine Artist-Proofs,
okay.
Ja. Und bei den ganzen Dingen, die diese Universe Beyond Sets sind, da kriegst du auch keine.
Kriegt man auch keine. Ist das dann, also bei den Karten für der Ringe war es ja klar, weil es ein Universe Beyond Set ist, wusstest du, dass wenn du Karten machst, dass sie für Alchemie sind oder wusstest du das nicht vorher?
Also ich glaube, ich habe erst eine für Alchemie gemacht, glaube ich.
Eine oder zwei habe ich gesehen.
Zwei, genau. Bei denen wusste ich es.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob es generell der Fall ist. Also bei mir war es so, das war die erste, die war für Neon Dynasty und die kam so viel später als alle anderen Assignments rein, das musste eigentlich für Alchemie sein,
okay.
Weil die anderen Karten waren schon längst geprintet und fertig. Also da nochmal eine Karte nachzuschieben, das wäre, glaube ich, gar nicht gegangen.
Okay.
Das war wirklich nur ein paar Wochen vor Release, wo die dann noch beauftragt wurde. Also
okay, krass.
Da war es klar.
Das ist sehr witzig. Und nochmal auf die Mana Crypt zu kommen. Mana Crypt ist ja eine sehr beliebte Karte. Ist dir da irgendwas durch den Kopf gegangen, als du dann siehst, oh, ich darf Mana Crypt machen? Wahnsinn.
Ja, das war natürlich übelst geil. Das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Und da, gleichzeitig, lustigerweise ist es zusammengegangen mit der 100. Assignment für Magic.
Okay.
Also es war zufällig auch genau die 100. Karte.
Krass.
Und dann war natürlich der Anspruch an mich selbst sehr hoch.
Okay. Aber
gedacht, okay, das muss natürlich das Geilste vom Geilen sein, was da rauskommt. Und das ist natürlich immer sehr schwer, dann seinem eigenen Anspruch da gerecht zu werden.
Das stimmt.
Wir haben dann auch eine Version gemalt.
Mhm.
Die war auch schon fertig und wir haben die war approved und alles. Und wir hätten eigentlich sagen können, okay, das war's jetzt. Aber das hat mir dann nicht getaugt. Dann habe ich gesagt, ich möchte nochmal von vorne anfangen.
Okay.
Da habe ich dem Art Director geschrieben oder der Art Directorin in dem Fall und habe gesagt, hey, ich habe noch eine neue Idee, wollen wir die nicht probieren?
Okay.
Und dann habe ich gleich eine Skizze mit zugeschickt und dann hat sie gemeint, ja, mir passt eigentlich die andere schon, so wie sie ist.
Mhm.
Aber wir haben noch 2 Wochen Zeit, wir können es probieren. Also wenn es nicht funktioniert, haben wir ja die eine Karte, auf die wir jederzeit zurückgehen können. Und dann,
okay.
Ja, die wird das Licht der Welt wahrscheinlich nie sehen, weil die neue Version wurde es dann.
Okay, verstehe. Und das, was jetzt auch noch spannend ist, das ist ja eine Karte, aber es gibt irgendwie 6 Versionen von der. Ist es dann, die hast du dann auch in den 6 Versionen dann erstellt oder?
Genau, also okay. ich hab eine Basisversion gemacht und 5 Varianten. Mhm. Und die 6. Version, oder es gibt eine Version, die ich nicht gemacht habe. Okay. Also die Farbvarianten, die habe ich alle händisch erstellt, sodass es auch schön zusammenpasst und alles. Okay. Und dann gibt es noch die bunte Version.
Genau.
Und dann gibt es eine, die hat, glaube ich, im Rahmen verschiedene Farben.
Oh, okay.
Und die wurde, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen angepasst. Das ist die einzige, die nicht händisch von mir angepasst wurde. Aber ansonsten alle anderen schon.
Wow, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Genau, ich hatte das mit den Alchemie-Karten schon gefragt. Ich habe mal nachgeschaut, wenn ich mich nicht irre. 93 Karten habe ich gezählt auf Scryfall, die du schon gemacht hast. Also abgezogen von den diese Karten aus den Set-Boostern, diese Artwork-Karten und so. Kommt das ungefähr hin, dass du ja schon fast 100 Karten gemacht hast?
Ja, also wie gesagt, die Mana Crypt war ja die 100. Und die ist nicht gleich, also die kommen ja nicht in der Reihenfolge unbedingt raus, in der die dann da beauftragt wurden. Deswegen glaube ich, dürfte das ziemlich gut hinhauen. Ja? Also wenn jetzt bis zum Ende des Jahres oder dem nächsten Set, ich weiß nicht genau, wie jetzt der Timetable gerade aussieht von den Releases, aber ich glaube, wenn du sagst 93, dann...
Habe ich jetzt gezählt, aber...
Kann sein, habe ich jetzt tatsächlich nicht so verfolgt, aber das kommt gut hin, denke ich. Also mit den nächsten Sets dürfte dann die 100 voll werden. Dann.
Okay. Was mir gerade noch einfällt, bezüglich den Karten, die du machst. Die Karten kommen ja meistens deutlich später raus, zu dem Zeitpunkt, wo du sie malst. Wie groß ist denn der Vorlauf? Also von der Anfrage, macht die Karte, bis die Karte kommt raus?
Also Daumenregel kann man sagen, ein Jahr.
Okay.
Also wenn ich die Karte, oder wenn ein Set rauskommt, sagen wir es lieber so, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Illustration ungefähr ein Jahr vorher entstanden.
Okay.
Gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel bei Herr der Ringe, da war es länger, ich glaube, da waren es sogar 2 Jahre.
Krass, ja.
Aber ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber so, ich denke, das kann man so als Daumenregel anwenden.
Okay, das heißt, man hat ein bisschen weniger Zeitdruck, zumindest denkt man sich das, wenn es noch ein Jahr hin ist. Jetzt gehe ich mal auf, Frage ist, wann hat sich es eigentlich herauskristallisiert, dass du in den Fantasy-Bereich Artworks machen würdest oder machst?
Ich glaube, das wurde ich noch nie gefragt.
Ja, ich habe eine Frage gestellt, die noch nie gefragt worden ist. Sehr gut.
Geil. Ich würde sagen, das war nie so eine bewusste Entscheidung, sondern das war eigentlich irgendwie immer klar.
Okay.
Also die erste Illustration, an die ich mich tatsächlich erinnern kann, war ein Piratenschiff und ein Dinosaurier. Hey, okay. Voll gut, zu Ixeland, perfekt.
Passt perfekt, ja.
aber auch danach eigentlich, von Kindesbeinen an, eigentlich immer nur Ritter und irgendwelche Fantasy-Figuren gemalt.
Okay.
Deswegen, da hat es mich anscheinend irgendwie hingezogen. Also ich war immer mehr derjenige, der die Burgen hatte und weniger der die Raumschiffe hatte in Lego und Playmobil und so ein Zeug.
Sehr cool, ja.
Und deswegen, ich meine, ich finde auch so die 20er Jahre übelst cool. Also so New Capenna zum Beispiel war absoluter Traum zu illustrieren für mich. Mhm. Aber so Science-Fiction-related Stuff ist irgendwie, macht auch Spaß, finde ich auch cool, aber da fühle ich mich irgendwie nicht so natürlich hingezogen dazu.
Ja. Ich meine, Nürnberg ist ja auch von der Altstadt her auch sehr passend für so Fantasy-Richtung.
Ja, das hat vielleicht geprägt.
Das kann.
Wenn man da am Burgwächter oder dem Raubritter vorbeiläuft, dann das nimmt einen vielleicht irgendwie
bisschen
dann irgendwo mit, ja.
Sehr, sehr cool. Würde mich noch interessieren, was für Fantasy konsumierst du denn selbst? Also, was für Spiele, was für Filme, Serien, Bücher, was ist da so was sind deine Lieblings?
Also ich lese gerade Die Elfen von Bernhard Henne nochmal.
Okay.
Das ist ein Buch, das hatte ich mal mit 12 oder so gelesen und habe es jetzt irgendwie nochmal in die Hände bekommen und lese es gerade nochmal.
Okay.
Ich glaube, das war schon eins der Dinge, die mich sehr früh geprägt haben, weil die Geschichte war sehr spannend und ich habe da schon früher immer wieder Bilder draus gezeichnet dann. Und das heißt, also Bücher in der Richtung habe ich früher gern gelesen. Mittlerweile ist es ein bisschen eingeschlafen. Mhm. Aber das mache ich sehr gern. Gleichzeitig Filme und wie Herr der Ringe oder sowas, war natürlich auch schon immer dabei. Die habe ich dann auch damals im Kino angeschaut, was natürlich übelst cool war.
Ich auch, ja.
Game of Thrones oder sowas, hat man auch natürlich angeschaut. Fand ich auch übelst cool. Also eigentlich durch die Bank, was einem so über den Weg läuft. Gleichzeitig Brettspiele spiele ich auch sehr gern. Da ist mein Favorite gerade Root zum Beispiel. Ist ja, also so ein kleines Waldspiel und auch Fantasy. Tiere erwachen zum Leben und kämpfen um den Wald.
Krass, okay.
Also finde ich übelst cool.
Sehr cool. Jetzt, wo du sagst, dass Herr der Ringe auch eins deiner Favorites ist, würde ich mich interessieren, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du zum Beispiel Aragorn zeichnen durftest? Du hast ja eine Karte davon, glaube ich, diese mit einem Showcase-Frame zum Beispiel. Genau. Was geht da einem durch den Kopf?
Ja, ich meine, es ist ähnlich wie bei der Mana Crypt. Da freut man sich natürlich sehr drüber. Und dann versucht man irgendwie zum einen dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, wie vorhin schon bei der Mana Crypt, aber gleichzeitig auch natürlich nichts Langweiliges zu machen, auch für die Karte irgendwie dem Namen dann von der Karte gerecht zu werden und dann irgendwas Cooles zu machen, was zum einen zu dem Charakter passt und zum anderen auch irgendwas Neues ist, was dann auch dem Spieler oder dem Sammler gefällt. Es ist nicht so, dass ich da die ganze Zeit so drüber nachdenke, aber klar. So, das ist im Kopf, versucht man das dann alles zu vereinen und dann fängt man halt irgendwie an, macht Skizzen und schaut sich Referenzen an und irgendwas kommt dann so langsam dabei raus.
Sehr geil.
Und bei Herr der Ringe war es so, dass wir ja auch einen Style Guide hatten. Okay. Das ist eigentlich bei jedem Set so, dass wir ja auch wussten, wie die Charaktere aussehen sollen.
Okay.
Damit die auch durch das Set über natürlich konsistent bleiben, ist ja klar. Und anhand von diesen Referenzen, die man dann von Wizards schon bekommt, hangelt man sich dann natürlich so voran. Mhm. Aber die Interpretation des Ganzen ist natürlich dann dem Künstler selbst überlassen.
Genau, das ist richtig. Ja, sehr cool. Es gibt eine Karte, die ich nicht kannte, die du gemacht hast.
Okay.
Wo ich dachte, wow, okay, das ist krass. Und es ist eine Heroes of the Realm Karte. Die gibt es nur einmal weltweit. Die hat ein Wizards Employee bekommen. Mhm. Ich möchte die kurz vorlesen, damit die Leute auch wissen, worum es geht. Es geht um Biode Inverse Sun. Ich habe gelesen, das ist ein Funfact, das ist ein Anagramm für Universes Beyond. Kostet 2 blau und schwarz. Das ist ein legendärer Universe Walker, Biode. Und die +2-Fähigkeit ist mill 3 cards, then return any number of cards from different universes milled this way from your graveyard to your hand. Das ist auch schon mal geil, verschiedene Universes Beyond zu mischen. Und die minus x sagt, choose a universe you haven't chosen this way this game. You may cast a spell from that universe with mana value x or less from your hand without paying its mana cost. Dann kann der Commander sein und your deck can include universe beyond cards of any color identity. Also das sprengt quasi die Regel von Commander. Krass. Ich war überrascht, dass wusstest du, dass es eine einzigartige Karte wird oder wie genau ist das da gelaufen?
Nee, das war überhaupt nicht klar.
Okay, krass.
Also ich wusste über die Karte gar nichts und ich war auch tatsächlich sehr verwirrt, als ich da das Briefing bekommen habe, weil ich habe den Planeswalker Frame bekommen. Und da dachte ich, okay, es ist jetzt ein Planeswalker, weil in dem Brief selber stand nichts davon drin.
Ja.
Und wenn es ein Planeswalker gewesen wäre, ist es dann irgendein neuer? Oder weil, okay, das war schon mal nicht klar. Mhm. Und dann, dann war der Brief auch sehr unspezifisch. Also es sollte hauptsächlich so ein abstraktes Wesen aus Universumszeug sein, okay. Also irgendwelchen geil. Wolken, irgendwie Sterne, irgendwie. Also es war nicht definiert und das war natürlich schon, da hat mich das natürlich schon verwundert, was das dann soll, was es dann wird, aber nach ein bisschen Nachfragen hat sich das dann geklärt und dann habe ich halt das gemacht, was dann rauskam, aber ich wusste natürlich auch nicht, was das wird, also was die Karte macht oder so, das wusste ich nicht.
Sehr geil.
Aber ich habe mich dann dieses Frühjahr in Philadelphia bei der Magic Con genau, mit Ovidio, dem Art Director, unterhalten und er hat gemeint, dass die Karte was sehr Spezielles ist und die ist nur für Wizards Employees gedacht und Universe Walker ist quasi ein versteckter Begriff für die Mitarbeiter für Magic. Ja. Weil die Spieler sind die Planeswalker und die Leute, die die Planes erstellen, die Mitarbeiter, die Wizards Employees sind dann quasi die, die nochmal eine Stufe mehr Einblick in dies, in das Universum haben und deswegen okay. Universe Walker sind.
Sehr geil. Also, finde ich mega witzig. Ich kannte die Karte bis dato nicht. Ich habe dann nur in Scryfall gesehen, da gibt es kein digitales Bild, nur so eine Fotografie davon. Und ich so, hä? Und dann, oha, krass. Das fand ich sehr beeindruckend.
Die war auch sehr spaßig zu machen. Also wirklich, ich würde sagen, einen meiner Favorites.
Okay, sehr geil. Hat mir gut gefallen. Und ich habe mich dann noch ein bisschen auf deiner Webseite umgeschaut und habe mal geguckt, du hast ja ganze Brette an Riesenfirmen, für die du schon Sachen gemacht hast. Du warst schon für Blizzard was gemacht. Epic Games, Netflix, Riot Games, Tencent. Ich glaube, Riot Games gehört zu Tencent, glaube ich, aber
genau.
Wie unterscheidet sich denn die Arbeit zwischen den verschiedenen? Ist es immer recht ähnlich oder gibt es da schon große Unterschiede?
Also für diese ganzen Firmen war das meistens was für Trailer. Mhm. Das bedeutet, da hat sich die Arbeit schon überschnitten, was man da so machen muss. Es geht hauptsächlich um Pre-Production für eben diese Trailer.
Okay.
Und das sind dann oft Color Scripts, also da geht es darum, den Mood und die Stimmung von dem Trailer irgendwie in ein paar kleinen Bildern zu umreißen, damit klar wird, okay, in welcher Farbwelt wird sich das bewegen und welche Szene wird welche Stimmung haben und sowas. Mhm. Oder hier und da Concept Art für die verschiedenen Elemente. Sag mal, da kommt ein Charakter vor, dann braucht er natürlich ein Kostüm. Sowas muss sich ausgedacht werden. Und bei dem einen anderen war ich auch als Art Director dann dabei, wo ich dann das Kreativteam eben angeleitet habe, um eben genau diese Aufgaben dann zu erledigen.
Okay, wow.
Da habe ich viel mit Access Animation zusammengearbeitet, die dann wiederum mit den Firmen zusammenarbeiten.
Okay. Das heißt, du machst auch du malst auch händisch, machst aber auch viel digital, oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Also, hauptsächlich digital. Also alles, was ich für Kunden mache, ist im Moment digital. Mhm. Das hat damit zu tun, dass ich das so gelernt habe und für mich deswegen deutlich effizienter ist.
Ja.
Aber so zum Spaß und auch für meine eigene Weiterentwicklung, sage ich mal, also um meinen Horizont zu erweitern, habe ich sehr stark angefangen, auch im Traditionellen zu arbeiten, mit Ölfarben oder im Skizzenbuch.
Okay.
Und das genieße ich gerade sehr, das macht sehr viel Spaß.
Glaube ich, ja. Das ist immer eine Abwechslung zu immer am PC sitzen wahrscheinlich.
Genau,
ja.
Sehr entschleunigend.
Sehr cool. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen aus meiner Community mitgebracht. Ich habe nämlich mal gefragt, was würdet ihr für Fragen stellen, wenn ihr jetzt Dominik Meyer sehen könntet? Und da war die Frage, die erste, die ich mitgenommen habe, welche Karte von der Reserved List würdest du gerne illustrieren?
Oh, okay.
Ich dachte, du kannst kurz überlegen, bevor wir so weit kommen, Reserved List sind alle Karten, die nicht wieder gedruckt werden dürften, eigentlich von Wizards. Deswegen ist das eine spannende Frage.
Ich muss zugeben, ich kenne nicht alle auswendig. Aber ist da nicht auch Time Walk dabei?
Ich glaube, ja.
Mhm. Sowas finde ich halt immer geil, weil die ja sehr abstrakt sein dürfen. Mhm. In Black Lotus zum Beispiel ist auch übelst cool. Mhm. Ich meine, da würde ich mich auch nicht beschweren, aber die, da ist halt relativ klar, was man da reinbauen wird. Da wird diese Blume drauf sein und da kann man natürlich was Cooles draus machen. Da kann man dann irgendwie versuchen, die zu inszenieren, so wie man es vielleicht noch nicht gesehen hat, aber bei so einem Zauber, da kann man nicht alles machen.
Ja, das stimmt. Ja.
Und da ist die Freiheit so hoch, dass es mich anspornt, da was zu finden. Und das finde ich meistens cooler.
Das glaube ich dir. Das ist der Kreativität freien Lauf. Dann gab es einfach eine ganz einfache Frage. Welche Karte ist deine Lieblingskarte?
Diese Frage werde ich wirklich immer, die wird mir immer gestellt.
Ach, Mist.
Aber die ist ja auch eine interessante Frage. Mhm. Das Problem ist, die kann man nicht so leicht beantworten.
Okay.
Weil die Karten haben alle unterschiedliche, ich sag mal, Qualität von dem, wie sie mir gefallen. Mhm. Und die kann man schwer irgendwie vergleichen. Mhm. Aber zum Beispiel Morrowk, zum Beispiel dieser Minotaurus aus dem Zendika Rising Set. Das war eine meiner ersten Karten. Ich sage immer, das ist die erste Karte, die ich gemacht habe.
Okay.
Deswegen ist die was Besonderes natürlich. Mhm. Und klar, die wird immer irgendwie mir sehr gut gefallen, weil es einfach mit diesem Moment irgendwie sich verbindet, dass das eben damit angefangen hat. Mhm. Gleichzeitig finde ich aber auch was sich die Alice Schnorren oder sowas, übelst cool, weil man dann so einen ganz anderen Stil ausprobiert hat und das war auch die erste von diesen Inkkarten, die ich gemacht habe.
Genau.
Und mit der hat man dann irgendwie probiert, wie kann das aussehen, wenn man das nur schmiert mit diesem phyrexianischen Öl. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, das ist schwer, die beiden Karten auf, zum Beispiel auf eine gleiche Stufe zu setzen und welche gefällt mir jetzt besser. Die gefallen mir aus zwei unterschiedlichen Gründen extrem gut,
die
man schwer irgendwie einordnen kann. Oder Braid's Frightful Return zum Beispiel, die Saga, die aussieht wie eine Kinderzeichnung. Auch schwer einzuordnen, aber auch übelst cool, weil man eben da sowas anders machen konnte. Und das,
ja.
Das ich sag mal,
das, macht Spaß.
Das sind so ein paar, die vielleicht ganz oben stehen.
Okay.
Und dann gibt es noch ein paar, die einfach übelst Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel Braid oder sowas für Crimson Vow.
Mhm.
Da gibt es ein paar, die stechen natürlich raus, aber eine Lieblingskarte gibt es, glaube ich, nicht.
Okay. Naja, aber es ist ja schon mal auch ein paar, die du genannt hast. Hier ist eine Frage gewesen, die ich ganz spannend finde und ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt beantworten kannst. Wenn du könntest, welche Karte würdest du heute vielleicht anders gestalten? Gibt es da eine? Wenn nicht, ist auch okay.
Es gibt schon ein paar, wo ich sage, die sind jetzt weniger besonders als das andere. Also da fallen mir welche ein aus dem Anfangsset, zum Beispiel aus Sandy Horizon. Da gibt es zum Beispiel diesen Barlot. Der sieht, finde ich, so ein bisschen langweilig aus.
Okay.
Den würde ich vielleicht heute anders machen.
Mhm.
Aber im Prinzip hat jede Karte schon so seinen Gedanken, warum die so aussieht, wie sie so aussieht. Und die haben, ich würde es vielleicht besser malen können jetzt, weil ich irgendwie mehr Jahre Übung habe.
Genau, ja.
Aber dass ich es irgendwie anders machen würde, glaube ich tatsächlich eher weniger, weil die Gedanken, die da damals reingeflossen sind, die haben ihren Sinn und waren auch wohl überlegt. Also klar, wenn ich jetzt die Karten durchgehe, dann finde ich sicher was. Aber so auf die Schnelle, würde ich sagen, bin ich eigentlich recht zufrieden mit den Sachen, die so rauskamen.
Das ist sehr gut. So geht es mir tatsächlich mit dem Podcast auch. Ich finde es gut, den Verlauf zu sehen, wie sich was verbessert, wie man dann seine Gedanken
hat. Man will ja auch sehen, wie man sich entwickelt hat.
Genau.
Und nur weil eine Karte vielleicht heute anders rauskommen würde, ist sie deswegen nicht irgendwie weniger wert oder wie man das auch immer bezeichnen will.
So schaut's aus, ja. Eine Frage, die ich auch sehr spannend fand, wenn du ein Secret Lair machen dürftest, welche vier Karten würdest du gerne illustrieren?
Meinst du so ein Artist Secret Lair oder wie?
Artist Secret Lair gibt es.
Genau, ja.
Genau sowas, ja.
Sowas. Also ich habe mir da schon öfters Gedanken drüber gemacht und ich glaube, ich würde die vier bekanntesten Ritter aus Magic nehmen und die nochmal illustrieren.
Okay.
Weil Ritter sind so mein Steckenpferd.
Okay.
Und es wäre cool, da nochmal so ein Set an Rittern rauszuhauen.
Das glaube ich.
Oder wenn sie mir keine Standardländer geben, dann muss ich vielleicht das nehmen dafür.
Hoffentlich nicht.
Nein, das war ein Spaß natürlich.
Ja, sehr cool. Ja. Gibt es Karten aus einem vielleicht noch nicht bekannten Crossover Universes Beyond, für die du gerne Karten malen würdest? Das haben wir schon Herr der Ringe schon gesehen, aber gibt es noch anderes, was du feiern würdest?
Also ich weiß von jetzt keinen, aber das ist schwer zu beantworten, weil ich weiß nicht, was noch so kommt.
Wenn du dir eins aussuchen
dürftest. Ich glaube, da sage ich lieber nichts dazu.
Achso, okay. Ich dachte, wenn du dir eins aussuchen dürftest, vielleicht bist weil du sagst, Game of Thrones gefällt dir, das wird dir jetzt wieder gefallen oder so.
Ja, es gibt ein paar, wo ich keine Ahnung habe, ob da noch was kommt oder nicht, aber es gibt natürlich Universes, die mir übelst gut gefallen, aber ich glaube, das ist einfach ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich nicht genau weiß, was da schon bekannt ist und was nicht.
Das stimmt, ja. Okay. Dann, du machst ja zurzeit eine Illustrationslinie, die Nachthunger heißt. Würdest du von den Zeichnungen auch gerne welche auf einer Magic-Karte sehen?
Also manche davon könnte man sagen, passen vielleicht zu Magic, manche weniger. Das ist bei dem Projekt ganz wichtig zu verstehen, dass das so eine Spielwiese ist für mich, wo ich einfach ganz viel ausprobiere.
Mhm.
Und da kommen Bilder bei raus, die zum einen entweder nicht so geplant waren oder die auf Techniken basieren, die ich so noch nicht ausprobiert habe. Mhm. Und das kann schon sein, dass da welche passen, aber das ist der ein oder andere, was ich, die Nummer 8 zum Beispiel, wo der Ritter mit dem Schwert irgendwie vor rotem Hintergrund irgendwo schwebt, es könnte auch ein cooler irgendwie Single-Target-Destruction-Spell sein oder sowas, aber ich sag mal, ich schaue jetzt bei Magic auch nicht unbedingt drauf, dass es so zu Magic passt.
Ja, ja, klar.
Also ich schaue halt, was passt zu dem Brief, was passt zu der Welt. Mhm. Und das bedeutet, die werden auch immer unterschiedlich aussehen.
Ja.
Und genauso ist es dann auch bei dem Projekt. Und ja, da wird es sicher Möglichkeiten geben, das zu überschneiden, wenn man möchte.
Ja, mir haben die Bilder auch sehr gut gefallen. Ich habe mir sie gestern oder vorgestern angeschaut.
Danke.
Ich habe nur noch ein paar Fragen übrig. Die würde ich jetzt noch stellen. Wir haben jetzt schon Viertel. Und zwar, hattest du schon mal eine Anfrage, eine Karte mit einem Motiv eines anderen Künstlers zu unterschreiben oder zu signieren?
Also, dass jemand an den Stand kommt und sagt...
Ich würde gerne die Karte signieren lassen, aber die hast du gar nicht gemalt.
Ja, das kam schon ein, zwei Mal vor. Das mache ich normalerweise nicht.
Okay.
Aber die Person, die das gefragt hat, die hat diese Karte genommen und hat alle unterschreiben lassen, die auf diesem Event da waren.
Okay.
Und so eine Sammelkarte quasi, ja, das mache ich da natürlich schon. Ich habe dann gefragt, weil bis zu dem Zeitpunkt oder an dem Zeitpunkt, an dem die Person gefragt hat, war noch nichts drauf.
Okay.
Und, oder eine andere vielleicht.
Ja.
Und da war das mir nicht klar, dass das so eine Sammelkarte sein soll. Da habe ich halt gesagt, dann, das mache ich normalerweise nicht. Aber geh doch rüber und frag, ob das okay wäre, wenn ich da drauf schreibe.
Ja.
Und dann hat er das eben gemacht.
Und
dann war das für mich auch kein Problem. Wenn ich weiß, dass das dem anderen nichts ausmacht, aber fände ich schon komisch, einfach auf andere Karten zu signieren. Was soll das?
Ja, das ist seltsam. Aber ich fand die Frage auch spannend. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre noch nie passiert. Aber
in doch, doch. Es gibt auch diese eine Karte, die habe ich nicht illustriert, aber die ist so ein Buch.
Mhm.
Und die kommt immer wieder, dass Leute genau diese Karte nutzen, um alle drauf unterschreiben zu lassen, die man so findet. Und da ist es quasi klar, wenn die Karte da liegt, dann die ist dafür da.
Mhm.
Da ist auch gar kein Problem dann natürlich.
Ja. Okay, sehr, sehr schön. Gibt es schon Karten, die du abgelehnt hast zu malen? Aus welchen Gründen auch immer?
Ich glaube nicht, nee.
Okay. Könnte passieren, ich meine, es gibt auch, ich hatte mal einen Podcast gehört von Nackt und Rosa, glaube ich, da hatten sie auch mal eine Künstlerin dabei, glaube ich, und die meinte, die hat einfach mal keine Zeit gehabt oder so, ich meine, das ist ja auch ein valider Grund, aber...
Also, wenn ich ein Assignment bekommen habe, dann habe ich das auch immer gemacht, glaube ich, also ich kann mich jetzt an nichts erinnern, es kann natürlich mal sein, dass mal was länger dauert oder so, dann redet man halt mit den Leuten und dann...
Genau.
Wird es halt vielleicht ein bisschen später fertig, aber das ist irgendwie nicht, dass ich es ablehnen musste oder irgendwie absagen musste, das war noch nie der Fall. Mhm. Aber die fragen ja auch in relativ regelmäßigen Abständen und dadurch kann man das ganz gut abschätzen, ob man die Zeit hat oder nicht.
Ja, das stimmt. Vor allem die Erfahrung zeigt dann ja, wie lange man ungefähr braucht. Man kann das dann einplanen wahrscheinlich.
Ja, das geht ganz gut also.
So, spielst du aktiv Magic? Das wissen wir ja schon. Und wenn ja, welche Formate und welche Decks spielst du am liebsten?
Also ja, ich spiele sehr gerne Magic und ich habe früher Standard gespielt, aber nur so zum Spaß. Es wurde mir aber irgendwann zu kompetitiv und dann habe ich auf Commander gewechselt. Wie gesagt, erstmal eine lange Pause gemacht und mit Commander wieder angefangen.
Okay.
Und das war dann eben das, was mir vorher gefehlt hat, dass es einfach nur ums Spielen geht und auch ums Multiplayer-Spielen, weil das eigentlich auch immer Thema bei uns war früher.
Ja.
Und deswegen war das, was mich dann wieder zurückgebracht hat. Und da geht es mir eigentlich meistens nicht um CADH oder sowas, dass man sagen, irgendwie es möglichst optimiert, sondern ich baue am liebsten Flavor-Decks oder irgendwelche Spaß-Decks.
Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, vielleicht magst du das Deck nochmal vorstellen, was du mir vorhin genannt hast.
Genau, also ich habe zwei normale Decks, sag ich mal. Das sind einmal so ein Götter-Tribal-Ding, was gerade im Entstehen ist, und ein Rattendeck.
Mhm.
Und eins, das ist so ein Haus. Und da habe ich das Hostile als Commander, was natürlich eigentlich nicht geht, aber das
Rosiro
Deck ist ähnlich. Genau, das ist ein Schmarrn-Deck, also da ist es egal. Und das, da ist die Idee, dass der Gegner dieses Decks oder die Gegner in das Haus reingehen und mit dem konfrontiert werden, was er so drin lungert und haust. Und da ist vielleicht ein Geist oder eine Spinne drin, aber hauptsächlich natürlich irgendwelche alten Möbelstücke oder irgendwas, und dann greift dich halt der Schrank oder die Truhe an.
Das ist geil.
Und treibt dich in den Wahnsinn. Und die Idee ist, wenn du als Spieler das Deck besiegst, dann bist du dem wieder entkommen.
Dem Haus
und bist noch klaren Verstandes wieder rausgekommen. Und wenn nicht, dann bist du Teil des Inventars.
Sehr cool. Nur eine Frage zu dem Deck. Hat es auch schon gewonnen?
Ich glaube einmal oder so.
Immerhin. Hallo? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, ist nur bei 25%. Von daher ist es definitiv auch mal.
Ja, es ist vier Spieler. Der Fokus liegt eher auf dem Geschichtenerzählen während des Spielens. Aber wenn die anderen sich vorher vielleicht zerfleischen, dann bleibt es vielleicht mal übrig.
Das kenne ich auch mit manchen meiner Decks. Aber für mich ist auch der Grund Commander eigentlich das beste Format, weil es halt einfach sozial ist. Man trifft die Leute, man trifft sich auch zum Spielen, aber auch ein bisschen, um mal wieder zu hören, wie es den Leuten so geht und so. Deswegen gefällt es mir auch sehr gut. Und das ist dann natürlich noch viel besser, wenn man eine Geschichte mit dem Deck zu erzählen hat.
Das ja, es macht sehr viel Spaß. Es ist natürlich cool, wenn das Deck auch was macht.
Ja, ja, klar.
Das ist bei dem Deck dann nicht so oft der Fall.
Ja.
Deswegen kann man das jetzt nicht irgendwie jedes Mal spielen. Das braucht einen speziellen Anlass. Mhm. Aber im Prinzip ist es einfach cool, Decks zu bauen, wo man vorher weiß, okay, da hat man nicht alles zur Verfügung, was sich vielleicht auch mal ein 25-Euro-Deck zu bauen oder sowas. Ja. Und dann schauen, was kann man mit dem Geld machen. Und dann sowas finde ich halt immer am spaßigsten.
Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar aus der Community von der lieben Cat. Das ist eine Alteristin, glaube ich, aus den Niederlanden, die macht Alters. Und da war die Frage, was hältst du von Alters, also die Karten anders zu bemalen?
Also ich finde es prinzipiell natürlich sehr cool. Mhm. Ich persönlich würde jetzt nur meine eigenen Karten irgendwie altern. Also ich würde jetzt nicht anfangen, über das Artwork von jemand anders drüber zu malen, aber ich würde... Ich kann es mir schon vorstellen, das mal zu machen. Mhm. Hab's noch nie gemacht, muss man dazu sagen. Aber es steht auch jetzt nicht so hoch auf meiner Prioritätenliste. Ja, ja. Aber ich sehe das immer, ich schaue mal immer gern durch. Und wenn man doch mal eine irgendwie auf den Tisch legt, dann kriegt die meistens auch besonders Aufmerksamkeit. Also das ist schon eine coole Sache, ja.
Ja. Ich habe auch schon ein bisschen mal mich dran probiert, nur so die Ränder zu erweitern von Ländern oder so. Das war die Sache, die ich schon probiert habe. Aber ich finde es auch eine sehr coole Sache. Ja, jetzt haben wir schon Richtung 20 nach. Ich habe meine Fragen alle durch.
Okay.
Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann ja nachher noch für eine Runde Commander auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Und zwischendurch vielleicht beim Pre-Release. Spielst du heute mit beim Pre-Release?
Auf jeden Fall.
Oh ja, yeah. Dann treffen wir uns vielleicht ja in irgendeiner Runde gegeneinander spielen. Und ja, hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, dass ich dich interviewen durfte.
Ja, vielen Dank. Ja. War mir ein Vergnügen.
Ja, dann ja. Vielleicht haben wir noch Zuschauerfragen. Vielleicht habe ich irgendwas noch vergessen. Dann
stell dir Fragen.
Vielen Dank. Also ich würde nochmal zu dem Thema Universes Beyond zurückgehen.
Mhm.
Und man hat ja schon gehört, okay, Herr der Ringe, kennt man einige von deinen Artworks, hat dir auch gut gefallen. Ich würde mal interessieren, eure Meinung, vielleicht auch gerne eure beide Meinungen zu dem Thema Universes Beyond Marvel. Also ich habe schon kritische Stimmen gehört, manche finden es geil. Ist nochmal irgendwie so ein bisschen, Cash Cow trifft auf Cash Cow. Und würde mich einfach mal eure Meinung dazu interessieren.
Also ich habe eigentlich da so eine allgemeine Meinung zu allen Universes Beyonds. Mir ist das eigentlich ziemlich egal. Also aus einer professionellen Point of View heraus, das gibt es natürlich für mich mehr zu tun und dadurch mehr Geld, was erstmal gut ist. Aber aus einer Spielersicht heraus ist es mir eigentlich auch egal, weil ich mir denke, ich muss sie ja nicht spielen, wenn es mir nicht gefallen. Ich kann mich ja mit der Magic Lore und dem Magic Universum beschäftigen zu Genüge. Und wenn das Spielsystem, was nun mal gut funktioniert, auch irgendwie auf andere Welten übertragen wird, ist mir das ehrlich gesagt egal. Ich sehe dann auch nicht unbedingt das Magic. Wenn ich das dann spiele und drafte, dann ist es für mich einfach nur ein Spiel. Und wenn es in Eldraine ist oder in Dominaria, dann ist es halt Magic. Klar, die Mana-Symbole sind drauf, aber das stört mich persönlich eher weniger. Also das kann dann auch Marvel sein, das ist mir echt egal eigentlich.
Soll ich meine Sicht auch dazu noch bringen? Okay. Also ich plane tatsächlich zu dem Thema Universe Beyond eine Podcast-Folge demnächst zu machen mit einem anderen Podcaster zusammen. Und ich habe das auch schon mal im Podcast von Mana in Zug angesprochen. Ich finde es eine der besten Möglichkeiten, die Wizards hat, neue Spieler zum Spiel zu bringen. Das Problem ist, ich will das nicht schlecht reden, die Magic Lore, die ist sehr gut und die meisten, die Magic spielen, kennen sie, aber darüber hinaus kennt sie keiner. Es soll eine Netflix-Serie kommen, da war jetzt, glaube ich, in einem Bericht von Hasbro wieder was dabei, dass es jetzt wieder vielleicht dann irgendwann kommt. Damit könnte man auf jeden Fall Spieler, denke ich, zu Magic bringen, weil es halt die Lore zeigt. Aber die Magic Lore interessiert meistens nur Magic-Spieler. Und wenn man halt neue Spieler dazu bekommen will, dann muss man anders denken. Das ist ja zum Beispiel ein Fall, Universe Beyond. Ich bin Marvel ein Riesenfan. Also ich freue mich mega drauf. Ich habe gehört, hab gedacht, okay, ich werde wahrscheinlich dann arm werden, wenn das Set rauskommt. Ich finde es einfach eine super Sache. Wie Dominik schon gesagt hat, man muss die Karten ja nicht spielen, wenn man sie nicht mag. Ich bin auch kein Fan davon, Leuten zu sagen, hey, ich will nicht mit dir spielen, weil du sie spielst. Das ist ja auch Schmarrn. Weil es für mich auch erstmal um den spielerischen Aspekt geht. Wenn ich das Universe aber noch feiere, ist es halt noch viel krasser. Ich habe jetzt zum Beispiel Doctor Who, kenne ich überhaupt nicht. Nur so vom Namen her eigentlich. Warhammer auch so ein bisschen nur, aber auch nicht wirklich. Und ich fand die Sets trotzdem sehr gut gemacht. Also ich habe mir auch sagen lassen von den Leuten, die die Serien kennen, dass sie sich verdammt gut wiedergespielt, also die ganzen Karten, die Mechaniken passen gut zu den Charakteren, zu der Lore einfach. Und so bringst du neue Spieler dazu. Ich war auf dem Pre-Release Two Headed Giant, wir haben vorhin drüber gesprochen, das macht immer sehr viel Spaß, ein Phineas Taverne. Und da habe ich Pre-Release gespielt mit meiner Partnerin und wir haben gespielt gegen andere Paare. Die haben gesagt, wir haben jetzt angefangen mit Herr der Ringe, weil die einfach voll die Herr der Ringe-Fans sind und halt, und das ist halt, wie neue Spieler dazu kommen. Und das finde ich gut. Und mich stört es nicht, wenn Leute Universes Beyond Karten spielen. Meistens stört es mich vielleicht eher ein bisschen, was die Karten machen, als das, was für ein Kostüm außen drauf ist. Genau.
Ja, also es deckt sich ziemlich genau mit meiner Meinung. Ich finde, es ist eigentlich nur eine Win-Win-Situation für jeden, weil zum einen kriegt Wizards halt viel mehr Geld dadurch. Klar, es ist, man kann sagen, die ziehen das Geld aus den Spielern, aber ich meine, wenn es dich wirklich so stört, dann kann man ja auch Arena spielen oder sowas. Und sie bieten ja die Umsonst-Version an. Und aber grundsätzlich finde ich, ist es nicht schlecht, weil dadurch kriegen sie gutes Geld, mit dem sie auch wieder die anderen Universen voranbringen können, also ihr eigenes. Und weil wenn sie nur noch das eigene machen würden, ich glaube, das würde sich irgendwann, das würde irgendwann versanden. Dann kommen neue Spiele wie Lokana oder sowas, die ein viel moderneres Spielsystem haben und dann da dann vielleicht dem Ganzen irgendwann den Rang ablaufen und dann eben, wie jetzt schon gesagt wurde, dass da neue Spieler einfach gar kein Interesse mehr dran haben. Und bevor das dann irgendwie in Vergessenheit gerät, finde ich, irgendwann vielleicht einfach langweilig wird, finde ich, können sie ruhig noch ein paar andere Sachen ausprobieren und dann, solange sie nicht aufhören, ihr eigenes Ding zu machen. Das ist natürlich wichtig. Ne? Also wenn sie dann irgendwann anfangen, nur noch so ein Zeug zu machen, dann würde es mich natürlich schon stören, weil ich will natürlich auch die Magic-Welten weiter besuchen und ich will, dass es ich auf Innistrad spielen und nicht nur auf was weiß ich, auf eine Marvel oder ja, was weiß ich, Herr der Ringe playen.
Genau, ja. Also so sehe ich es dann auch. Also es kommt ja auch immer noch Standard raus, 4 Standardsets pro Jahr, nächstes Jahr ist es genauso. Zwar wird die Produktlinie ein bisschen geändert, aber es bleibt ja bei den Standardsets. Alles, was dazu darüber hinauskommt, ist halt extra, eigentlich ist alles extra, man pickt sich am besten das raus, was einem am besten gefällt. Weil alles mitnehmen kann man nicht. Ich weiß, als Commander-Spieler ist es verdammt schwer, weil alles für Commander ist, egal ob es Standard ist, ob es ein Modern-Set ist oder ob es ein Commander-Set ist, es sind immer Karten dabei, die man gerne spielen will. Aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr Mut zu Lücke haben heutzutage. Genau.
Am Ende ist ein Spiel, das Spaß machen muss. Und das ist, finde ich, das haben sie bei Herr der Ringe zum Beispiel sehr gut geschafft, finde ich. Also da war man am Anfang skeptisch, ob das funktioniert. Aber dann hat man es gedraftet und gespielt und ich finde, das hat einfach so gut geklappt. Also da habe ich dann auch während des Spielens überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war einfach, es hat einfach geflutscht. Es hat einfach Spaß gemacht und es hat gepasst.
Genau. Danke für die Frage. Gibt es noch Fragen im Publikum da hinten? Komm gern vor.
Servus. Ja, auch zum Thema Universes Beyond und Within. Marvel und so wurde ja gerade schon genannt, auch Herr der Ringe. Da gibt es natürlich jetzt schon Illustrationen oder Verfilmungen. Wie ist das so als Artist, wenn man da was macht? Ich könnte mir vorstellen, dass man da dann ein bisschen eingeschränkter quasi ist, ein bisschen weniger seine eigene Fantasie ausspielen kann, weil natürlich eben schon im wahrsten Sinne Bilder bestehen und die Leute im Kopf haben, wie so Dinge aussehen sollen, weil es da schon Material gibt.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die tatsächlich sehr leicht zu beantworten ist, weil die Vorgaben sind sehr speziell. Also wenn wir bei Herr der Ringe zum Beispiel reingehen, da gab es ein PDF mit, was weiß ich, 200 Seiten Erklärung, wie sollen die Sachen aussehen. Da war ganz klar, wie soll Aragorn aussehen. Da habe ich nicht viel Spielraum. Ich kann natürlich Inszenierungen erschaffen, die dann irgendwie meine eigene Entscheidung sind. Ich kann dann schauen, wie setze ich den in Szene, aber wie er aussieht, das Design, das ist vorgegeben. Und da rutscht man dann selten oder schwierig in so Sachen rein wie, okay, ich male jetzt Sauron, wie er im Film aussieht, weil es einfach nicht geht. Und ich denke, das ist bei allen Universe-Beyond-Sachen so, weil das natürlich, die Frage ist natürlich, die ich stehe dem Raum. Sobald das irgendwie ein Thema wird, dann ist natürlich klar, wie soll er aussehen, die Figur oder das, was auch immer man illustrieren soll. Und wenn da irgendwie schon was gibt, dann hat man es natürlich auch sofort im Kopf, das ist ganz klar. Und dass man dann eben nicht in diese Falle tritt, um die Sachen zu bedienen, die es schon gibt, dann deswegen gibt es diese PDFs, diese Style Guides, die einem dann an die Hand nehmen, was man machen soll. Und sollte man doch mal irgendwie zu sehr an den Film rankommen oder was, dann gibt es ja auch noch die Artdirektoren, die dann einem sagen, okay, das müssen wir nochmal ändern, weil es so nicht funktioniert. Oder die Karten werden sowieso von den jeweiligen Lizenz, Haltern abgenommen. Und wenn die, in dem Fall die Tolkien Estate sagt, okay, das können wir so nicht machen, dann muss man es eh nochmal ändern. Also da wird man schon relativ gut geleitet, wie sowas, was sowas angeht. Ist also nicht sonderlich schwer, allerdings man driftet dazu ab, dass man sagt, okay, ich möchte natürlich gerne in die Richtung gehen, weil es einem vielleicht auch sehr gut gefällt. Aber das lässt sich dann auch ganz gut verbinden.
Danke für die
ich hoffe,
Frage.
Das beantwortet die Frage.
So, gibt es noch Fragen? Ich sehe, ihr seid alle Fragen wurden beantwortet. Sehr schön.
Wunderbar.
Dann möchte ich nochmal vielen lieben Dank sagen.
Ja, gerne. War mir echt eine Freude. Wenn es noch Fragen gibt unter dem Tag, kommt einfach und sprecht uns an. Ich meine, wir sind hier zum Spielen und zum Dasein, also genau. Einfach ganz einfach chillig und familiär.
Ja. Genau. Dann vielen Dank euch und jetzt könnt ihr eure Karten noch signieren lassen.
Ah ja, stimmt, genau.
Genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich bei dem Interview an sich. Es hat, wie gesagt, unheimlich viel Spaß gemacht, eben auch noch die Leute zu treffen, dann im Nachhinein auch Zuhörer und Zuhörerinnen. Es war wirklich sehr, sehr viel Spaß. Jetzt kommen wir noch in die Endphase. Und ich möchte noch ein bisschen auf Kommentare eingehen. Zur 55. Mana-Einzugsfolge Neue Mechaniken und die Top 10 für die 99 mit Gast Alex, also der von Die Commander-Schmiede, schreibt über Spotify, Michael, alle Dinosaurier und dann Don't Move einfach geil umgesetzt. Bin auf das Gewinnspiel gespannt, würde das Deck feiern. Am Ende hat er gewonnen Domme oder Dominik G. Das Deck ist auch schon verschickt. Sollte auch schon die nächsten Tage ankommen. Ich nehme es heute auf am 19.11.2023. Also sollte jetzt dann die Woche auf jeden Fall kommen. Und ja, finde auch die Dinosaurier mega cool. Und Dinosaurier sind immer cool, oder? Also von daher finde ich es auch ein sehr gutes Set. Dann zur 56. Mana-Einzugsfolge die 5 einzigartigsten Commander, die du nicht übersehen solltest, mit Tobi. Schreibt über YouTube der Pablo Schillinger, der auch auf dem Discord ist übrigens. Hallo nochmal an der Stelle. Wieder einmal eine super Folge. Auch ein dickes Lob für Tobi. Ihr beide im Team einfach top. Ich finde Hackball und Vito tatsächlich am interessantesten. Habe auch beide gebaut. Indoraptor zusätzlich aus Universe Beyond. Ich werde die Decklisten im Discord vorstellen. Viele Grüße. Ja, sehr cool. Ich habe das Lob auch gleich an Tobi weitergegeben. Der hat sich auch sehr darüber gefreut und wird auf jeden Fall immer wieder mal zu hören sein, definitiv. Dann habe ich noch vergessen, letzte Folge, und das muss ich jetzt unbedingt nachholen, darauf einzugehen, dass ich bei Apple Podcast Bewertungen mit Kommentar bekommen habe, weil das ist zum ersten Mal passiert, nach der Jubiläumsfolge, und ich hatte es verdattelt, das in der letzten Folge schon anzusprechen und habe mich unheimlich darüber gefreut, weil ich es total cool finde, das sind die ersten beiden Bewertungskommentare, und zwar schreibt Sylvandor 1982, ich denke, das ist wahrscheinlich Sylvandor Rahl, durfte ich auch kennenlernen auf der CommandCon. War sehr nett, hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben auch eine Runde Commander gespielt. Schreibt mit 5 Sternen bewertet. Vielen Dank. Na, dann bin ich mal der Erste für einen Kommentar hier. Super Podcast. Mach weiter so. Ich werde weiter zuhören. Grüße, Michael. Ja, freut mich sehr, dass du da zuhörst und dass du dabei bleibst. Finde ich super. Und nächste Runde spielen wir auch wieder vielleicht mit ein bisschen weniger Steel-Stuff, weil der Bruder von Freddy von Commander Kompass hat ein Deck gespielt, wo er quasi die Kreaturen von Gegnern klaut und dann wieder sich davon entledigt und aber es war ein lustiges Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das wiederholen wir auf jeden Fall trotzdem, trotz allem. Und dann schreibt noch Tobi Wahn, auch 5 Sterne hat er gegeben, sehr schöner Podcast. Ich höre jeden Freitag den Podcast und bin immer begeistert. Klar gibt es Themen, die nicht für jeden was sind, aber trotzdem kann man zuhören und findet trotzdem was man mitnehmen kann. Bitte weiter so. Vielen Dank für dieses Lob. Es freut mich sehr, dass du immer was mitnehmen kannst. Das ist halt Das freut mich am meisten, also auch vor allem, wenn jetzt auch Folgen dabei sind, die ein bisschen mehr erklärend sind, wie beispielsweise eine Folge mit den Ländern, wo ich dann wirklich die mathematische Formel rausgesucht habe und das Ganze nachvollziehen wollte. Das freut mich besonders und ich versuche mein Bestes immer so weitermachen zu können und mich noch zu verbessern. Genau. Ja, das war's dann soweit. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dem Interview ein bisschen was mitnehmen, Sachen, die ihr noch nicht wusstet. Und dann bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Commander-Spielen. Musik